und meine Augen wandere herab. Ich gehe nicht mit Dingen um, die zu groß und zu wunderbar für mich sind. Kannst du so beten? Mein Herz, das ist nicht stolz, und meine Augen, die schauen nicht auf andere herab. Ich weiß nicht. Wir haben ja hier eine Gebetsgemeinschaft gehabt vorhin. Also ich weiß nicht, das hätte mich vielleicht schon etwas fremd angemutet, wenn jetzt jemand hier so gebetet hätte: Na Herr, ich bin nicht stolz. Ich schaue auch auf niemanden hochmütig herab. Man denkt doch, wenn einer wirklich demütig ist, dann sagt er das doch nicht. Und ist es nicht oft so, in dem Augenblick, wenn einer das sagt, er sei so demütig, dass das eigentlich schon ein Anzeichen ist, dass er in seinem Herzen gar nicht so demütig ist, sondern vielleicht sogar hochmütig und stolz? Also so einfach sind diese Zeilen gar nicht zu erfassen. Also mit unserem Verstand, da verstehen wir sie natürlich. Sind einfache Worte. Aber unsere Gefühle, unser Innerstes tut sich schwer, die ganze Wahrheit, die in diesen Worten liegt, nachzuempfinden. Und ich meine, um in dieses Gebet Davids mit einstimmen zu können, müssen wir wirklich zuerst in uns gehen und unseren Stolz erstmal erkennen und ihn vom Geist Gottes beschneiden lassen. Nur wer aus der Tiefe kommt, wer ein zerbrochenes Herz hat, kann so beten. In dreifacher Hinsicht wird der Stolz in diesem ersten Vers abgewehrt. Zunächst mal im Blick auf das Innerste, das Herz. Denn von da kommen die stolzen Gedanken und Ambitionen. Unser altes Ich strebt immer danach, sich auf den Thron zu setzen und alles zu kontrollieren. Und dann wird der Stolz im Blick auf die Wahrnehmung abgewehrt. Meine Augen schauen nicht auf andere herab, ich halte mich nicht für etwas Besseres. Und drittens wird auch im Blick auf die Handlungen der Stolz abgewehrt. Ich gehe nicht mit Dingen um, die zu groß und wunderbar für mich sind. Wir merken es, Ambitionen, Gedanken, Wahrnehmungen, Handlungen, verpackt in diesem Vers. Und ich habe ihn für uns unter den Leitgedanken gestellt: Christlicher Glaube wehrt dem Stolz ab und übt sich in Demut. Auf dem Weg des Glaubens, auf dem wir uns befinden und unterwegs sind, sollte eigentlich kein Raum sein für Stolz und für Arroganz, für übertriebenen Ehrgeiz. Und doch taucht er immer wieder auf, versperrt uns den Weg, ist wie so ein Stolperstein, den wir nicht sofort erkennen, und schon fliegen wir über diesen Stein und liegen auf der Nase. Ist wie so ein Wildwuchs. Wir verfallen immer wieder der Versuchung, dass unser Herz stolz wird. Wir uns für etwas Besseres halten. Und wir Dinge tun, die ein paar Nummern zu groß für uns sind. Und die Tragik ist, dass wir das oft gar nicht mehr erkennen. Dass hinter manchem Gedanken, mancher Aussage, hinter mancher Geste, mancher Handlung nichts anderes steckt als ein stolzes Herz, das sich über Gott und den anderen erhebt. Und ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber manchmal habe ich schon den Eindruck, dass gerade in unserer westlichen Kultur Ehrgeiz, fleischlicher Ehrgeiz, das Streben nach Erfolg, der Individualismus, hinter dem doch auch der Stolz steckt, fast ohne Einschränkungen gefördert und belohnt wird. Ganz oben zu sein, was auch immer das bedeuten mag, das wird beklatscht. Das wird bewundert. Und die Inhalte der Medien, die spiegeln genau diese Individualisierung unserer Gesellschaft wider. Man muss nur eine Oscarverleihung oder irgendeine deutsche Gala von mir aus im Fernsehen anschauen. Da würde ich sagen, das ist so symptomatisch. Wie die Schauspieler und die Moderatoren zusammen mit manchen Politikern in ihren Designer-Klamotten und ihrem aufgesetzten Lächeln über den roten Teppich dahin stolzieren. Und das sind die Idole unseres Landes. Ihre Meinungen, die werden uns in einer Talkshow nach der anderen vorgestellt. Jeder muss seine Meinung haben und die auch aussprechen und auch verteidigen. Hoch lebe der Individualismus. Ganz unbewusst wird das in unserer Gesellschaft propagiert. Und ich würde behaupten, es ist ziemlich schwierig geworden in unserer Zeit, Stolz überhaupt als Sünde zu erkennen. Weil er einfach so salonfähig geworden ist. Aus der Bibel wissen wir, dass die Versuchung des Stolzes so alt ist wie die Menschheit. Die erste Sünde im Garten Eden war eine Sünde des Stolzes. Ihr werdet sein wie Gott. Mit diesen Worten versuchte die Schlange bzw. der Widersacher Gottes durch die Schlange den Menschen. Und der Mensch wollte sein wie Gott. Und er wurde verführt und aus dem Paradies geworfen, genauso wie Luzifer aus dem Himmel geworfen wurde, als er wie Gott sein wollte. Stolz ist eine Sünde des Herzens, die seit dem Sündenfall den Menschen beherrscht. Allerdings habe ich den Eindruck, in den Generationen der Vergangenheit, ich weiß nicht, vielleicht irre ich mich auch, aber es ist nur ein Eindruck. Da wurde Stolz oder auch dieser übermäßige fleischliche Ehrgeiz, diese Ich-Sucht viel bewusster als etwas Untugendhaftes angesehen. Es wurde davor gewarnt. Denken wir doch nur an die alte Legende von Dr. Johannes Faustus. Sie steht als warnendes Beispiel dafür, was passiert, wenn ein Mensch in seiner Überheblichkeit über alles die Kontrolle haben will und sich selbst zum Gott macht. Johannes Faust war ein junger Mann, Sohn eines Bauers, der Theologie, Rechtswissenschaft, Medizin und Astrologie studierte und auch promovierte, aber er konnte es nicht aushalten, sich gewissen Grenzen unterzuordnen. Und je mehr er studierte und lernte, desto mehr merkte er, dass er eigentlich immer im Dienst von etwas Größerem als sich selbst stand. Und das hat ihn äußerst geärgert, denn er wollte über alles die Kontrolle haben. Die Grenzen des Endlichen überschreiten. Und so wurde er ein Meister der Magie, der sein Wissen zu seinem eigenen Vergnügen einsetzte und nichts von Gott wissen wollte. Aber um dorthin zu gelangen, musste er einen Pakt mit dem Teufel abschließen. Und in der Legende, da heißt es, dass der Teufel ihm in einem Wald bei Wittenberg erscheint und Faust verschreibt ihm seine Seele und darf danach 24 Jahre wie ein Gott leben. Seine Macht ausspielen, herrschen. Aber am Ende dieser 24 Jahre kommt der Teufel und holt seine Seele. Faust stirbt einen schrecklichen Tod. Sein Leichnam landet auf der Miste. Über Generationen wurde diese Geschichte aufgegriffen von Dichtern, Musikern, Dramatikern, Romanautoren, Goethe, Thomas Mann, Mozart. Sie wurde erzählt, um Menschen davor zu warnen, sich selbst zum Gott zu machen. Heute allerdings hat man den Eindruck, dass nicht nur einzelne Charaktere wie Faust sich der Arroganz und der Macht verschrieben haben, sondern unsere ganze Kultur ist faustisch geworden. Stolz wird oft als Tugend gepriesen, sogar als Leistung belohnt. Unsere Erziehungsmodelle, unsere wirtschaftlichen Methoden, überhaupt unsere postmodernen Denkvoraussetzungen sind alle so durchtränkt vom Individualismus, dass man auch als Christ manchmal gar nicht mehr diese Ursünde dahinter erkennt. Diese Sünde, die Dinge selbst in die Hand nehmen zu wollen, sein eigener Gott zu sein, an sich zu raffen, was man nur kriegen kann, ist heute ziemlich salonfähig geworden. Sei erfolgreich, egal um welchen Preis. Kümmere dich zuerst um dich selbst. Du bist dein eigener Herr. Du musst deine Meinung vertreten und auch verteidigen. Erst komm ich und dann komm ich. Pausenlos geht es um mich. Das sind so Parolen, die in unserer postmodernen Zeit oft gelebt werden. Und das funktioniert auch eine Zeit lang. Doch am Ende bekommt der Teufel, was ihm zusteht. Als Menschen auf dem Weg des Glaubens sind wir herausgefordert, uns nicht von dieser Welt und ihrem Zeitgeist beeinflussen zu lassen und dem Stolz zu frönen, sondern gegen den Strom zu schwimmen. Unseren Stolz zu erkennen und ihn immer wieder vom Geist Gottes beschneiden zu lassen. Christlicher Glaube wehrt dem Stolz ab und übt sich in der Demut, das war das Erste. Das ist die Botschaft dieses ersten Verses im Psalm 131. David war sicherlich kein vollkommener Mensch. Es ist noch nicht lange her, da haben wir seine Biografie hier in den Predigten betrachtet. Da gibt es sehr viele dunkle Kapitel in seiner Geschichte, aber David war ein Mensch, der sein Herz immer wieder von Gott erforschen ließ. Erforsche mich, Herr, erforsche mein Herz. Wir haben gerade vorhin diesen Vers gesungen aus Psalm 51, wo David nach seiner Sünde sich erforschen lässt und einen tiefen inneren Zerbruch erfährt und sich demütigt vor seinem Gott. Immer wieder. Er war bereit, sich in der Demut zu üben, den unteren Weg zu gehen, auch als König. Und so konnte er als jemand, der oft in der Tiefe war und der seine eigene Hilflosigkeit und Schwachheit kannte, der aber auch Gott kannte, beten. Herr, mein Herz ist nicht stolz und meine Augen schauen nicht auf andere herab. Ich gehe nicht mit Dingen um, die zu groß und zu wunderbar für mich sind. Wer so beten kann, der ist innerlich zur Ruhe gekommen. Der muss sich auch nicht mehr vor anderen verteidigen oder rechtfertigen. Der macht sich nicht mehr Sorgen über das, was andere Menschen über ihn denken, sondern viel wichtiger ist für ihn, was Gott über ihn denkt. Und ich persönlich wünsche mir das sehr. Ich wünsche es auch uns allen, dass wir gerade in Beziehungskonflikten, und die gibt es immer wieder, in unseren Ehen, in unseren Familien, mit unseren Kindern, in der Verwandtschaft, am Arbeitsplatz, an der Uni, in der Schule und natürlich auch in der Gemeinde, dass wir doch erkennen könnten, dass hinter unserer Empfindlichkeit, hinter unserer Verletztheit, hinter unserer Rechtfertigung letztlich oft nichts anderes steckt als unser Stolz. Es wäre gut für uns, wenn wir uns viel williger in das Tal der Demut hineinführen lassen würden. Um das nochmal mit der Bildersprache der Pilgerreise von John Bunyan zu umschreiben. Da wird im zweiten Teil beschrieben, wie Christin durch das gleiche gefährliche Gebiet geführt wird, das ihr Mann bereits durchquert hatte. Und sie fürchtet sich, als sie sich dem Tal der Demut nähert. Diese Furcht ist verständlich, denn im Tal der Demut, da stirbt unser altes Ich, und Sterben ist immer ein schmerzhafter Prozess. Aber ihr Führer, Herr Mutherz, der tröstet sie mit den Worten: Es ist das beste und fruchtbarste Stück Land in dieser Gegend, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Und dann bemerken sie einen Hirtenjungen, der die Schafe seines Vaters hütete, und der Junge singt: Wer unten ist, braucht sich vor dem Fall nicht zu fürchten. Wer niedrig ist und nicht stolz, wer demütig ist, wird immer Gott zum Führer haben. Und dann fährt Mutherz in dieser Allegorie fort und sagt: Unser Herr war sehr gerne hier. Das Tal der Demut ist ein sehr stiller Ort. Und ich muss dir sagen, dass in früheren Zeiten manche hier Engeln begegnet sind, Perlen entdeckt und Worte des Lebens gefunden haben. Möge Gott es in seiner Gnade uns schenken, liebe Geschwister, dass auch wir durch unseren Herrn Jesus Christus immer wieder zu diesem inneren Frieden finden, den die Demut mit sich bringt. Und dass wir uns auch gern in diesem Tal aufhalten, denn nur hier können wir das Gebet des Psalmisten mitbeten: Herr, ich werde nicht versuchen, über mein eigenes Leben zu bestimmen und auch nicht über das Leben anderer. Das ist deine Aufgabe, Herr. Und ich werde mich auch nicht mit Dingen abgeben, die zu groß für mich sind. Auch will ich nicht herumstolzieren und fordern, als Mittelpunkt meiner Familie oder meiner Arbeitsstelle oder meines Umfelds behandelt zu werden, sondern zeig du mir, wohin ich genau hinpasse und was ich tun kann. Wenn wir zu solch einer Ruhe gefunden haben, dann sind wir zufrieden und wir sind still wie so ein entwöhntes Kind. Und darüber spricht dann David im Psalm 2. Ich bin ganz still und geborgen, so wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Ja, wie ein entwöhntes Kind, so ist meine Seele in dir. Was für ein tolles Sprachbild. Da wird uns im Grunde in zwei Sätzen kurz und knapp gesagt, dass das Gegenteil von Hochmut und Stolz nicht eine kindische, unmündige Abhängigkeit ist, sondern kindliches Vertrauen. Und ich habe deshalb meinen zweiten Gedanken hier auch so formuliert. Christlicher Glaube ist keine kindische Abhängigkeit, sondern kindliches Vertrauen. Der Psalmist zeichnet also ein sehr schönes Bild von der vollkommenen Zufriedenheit und dem kindlichen Vertrauen, welche er in Gott erfährt. Er ist still geworden, wie so ein Kind, das abgestillt wurde. Fasziniert mich irgendwie dieser Satz. Was bedeutet das? Abgestillt zu sein in unserer Beziehung zu Gott. Ein bisschen nachgelesen, ein Alttestamentler, Arthur Weiser, er schreibt in seinem Kommentar Folgendes. Mir sehr gut gefallen. Ich lese es uns mal vor. Ein Christ ist nicht wie ein Säugling, der laut nach der Brust seiner Mutter schreit, sondern wie ein bereits abgestilltes Kind, das still an der Seite der Mutter bleibt, zufrieden damit, bei ihr zu sein. Kein Verlangen steht zwischen ihm und Gott, denn er ist sicher, dass Gott weiß, wessen er bedarf, bevor er ihn darum bittet. Und genau wie das Kind mit der Zeit aufhört, seine Mutter lediglich als Mittel zur Bedürfnisbefriedigung zu betrachten und lernt, sie um ihrer selbst willen zu lieben, so erreicht der Glaubende nach einem inneren Kampf eine Haltung, mit der er Gott um seiner selbst willen begehrt und nicht mehr als Mittel zur Erfüllung seiner eigenen Wünsche betrachtet. Der Mittelpunkt, um den sich sein Leben dreht, hat sich geändert. Er bleibt nicht länger nur bei sich, sondern ruht in Gott. Ich finde, das ist eine sehr interessante, eine treffende Erklärung dessen, was es bedeutet, in unserem Glauben wie ein Kind zu sein, das abgestillt wurde. Das war oft ein Kampf, wenn ich mich erinnere an die Zeit, als unsere Kinder abgestillt wurden. Das war nicht so einfach. Der Übergang von einem nuckelnden, schreienden Säugling zu einem abgestillten, zufriedenen Kind verläuft nicht glatt. Und deshalb stillt eine Mutter nicht unbedingt von einem Tag auf den anderen ab. Dem Baby wird das erwartete Trösten verweigert und es trotzt und es schmollt und weint. Nun, in unserer Zeit, da gibt es Abhilfe. Wir haben unseren Kindern dann einfach den Schnulli gegeben. Allerdings muss man sie dann irgendwann mal von dem Schnulli entwöhnen, was auch nicht ganz einfach ist. Mit dem Abstillen erfährt das kleine Kind seine erste große Traurigkeit. Spurgeon, ein Meister der Worte, einer der größten Prediger, er schreibt zu diesem Vers, für das abgestillte Kind ist die Mutter noch immer die Quelle des Trostes, obwohl sie ihm den ursprünglichen Trost verweigerte. Es ist das willkommene Zeichen, dass wir die geistliche Säuglingsphase überwunden haben, wenn wir auf die Freuden verzichten können, die einmal so wesentlich schienen und unseren Trost bei dem finden können, der sie uns verweigert. Na, an dem Ding muss man schon eine Zeit lang kauen. Das lässt sich nicht so leicht verdauen. Aber ich glaube, im Grunde gehen Spurgeons Gedanken in die gleiche Richtung wie die von diesem Alttestamenter, von diesem Kommentator, Arthur Weise. Es gibt auch im Glaubensleben einen Übergang von der sogenannten Säuglingsphase des Glaubens hin zu einem reifen Glauben, der in Gott wurzelt und Gott ehrt, auch wenn das Leben eben nicht so verläuft, wie man sich das vorstellt und nicht alle unsere Wünsche und Forderungen und Erwartungen erfüllt werden. Denken wir mal zurück an die Zeit, als wir ganz jung im Glauben waren, nachdem wir überhaupt auf diesem Weg gefunden haben, Gott uns zu sich gezogen hat, wir wurden Christen. Viele von uns sind ja überhaupt Christen geworden an einem Punkt der Verzweiflung. Wir haben unseren verlorenen Zustand erkannt und sind wie so der verlorene Sohn nach Hause zum Vater zurückgekehrt. Und unser Vater im Himmel, er hat uns angenommen, er hat uns getröstet, wie so eine Mutter ihr neugeborenes Baby tröstet, indem sie es stillt. Und wir haben tief empfunden, ja, alles ist jetzt gut. Er tröstet und beschenkt uns. Wir sind sicher in Jesu Armen. Und dann singen wir natürlich auch die alte Glaubenshymne. Damals hat man das noch gesungen, dieses Lied, sicher in Jesu Armen. Wir fühlen uns sicher, getröstet. Und die erste Zeit des Glaubens ist nicht selten eine Zeit der besonderen Freude. Man erlebt Gott ganz intensiv im Alltag, sogar in Kleinigkeiten. Man fährt in die Stadt und man sucht einen Parkplatz und alles ist voll und man betet zu seinem Gott und plötzlich fährt gerade einer vor einem weg und man findet einen Parkplatz und man sieht das nicht als selbstverständlich. Man weiß, Gott hat mir jetzt einen Parkplatz geschenkt und man freut sich und dankt dafür. Die Gefühle, sie gehen viel mehr mit. Man spricht auch in diesem Zusammenhang von der Zeit der ersten Liebe. Doch auf dem weiteren Weg der Nachfolge verschwinden diese greifbaren Tröstungen Gottes. Und man erlebt es, dass man nicht jedes Mal einen Parkplatz findet, wenn man gerade gebetet hat. Diese greifbaren Tröstungen werden etwas seltener, denn Gott möchte nicht, dass wir zwanghaft von ihm abhängig sind, sondern dass wir ihm aus freien Stücken vertrauen und deshalb stillt er uns ab. Aber diese Zeit des Abstillens, die kann ganz schön turbulent sein. Auch von Zweifeln übersät. Plötzlich tauchen diese Fragen auf. Warum fühle ich mich nicht mehr so wie damals, als ich Christ geworden bin? Warum bin ich nicht mehr so freudig? Warum erlebe ich Gott nicht mehr in so viel Kleinigkeiten? Und jetzt bete ich schon so lange um diese eine Sache und Gott, irgendwie erhört er mein Gebet nicht. Und ja, die Geschwister in der Gemeinde, die waren anfangs alle so cool und nett. Doch jetzt, nachdem ich sie ein bisschen besser kennengelernt habe, merke ich ja schon, das sind auch nur schwache, bedürftige Menschen. Und manche von denen, die haben mich auch schon enttäuscht. Das sind so typische Fragen der Abstillzeit. Die Antwort auf diese Fragen ist ganz einfach die: Gott hat dich nicht verlassen und du hast auch nichts falsch gemacht. Du wirst nur abgestillt. Gott führt dich hin, dass du lernst, zu ihm zu kommen, um seiner selbst willen. Du fängst an, dich an ihm selbst zu erfreuen. Und auch wenn er dir manche Wünsche und Bedürfnisse nicht erfüllt, erfüllt, findest du trotzdem deine Ruhe und deinen Trost in ihm. Der letzte Vers des Psalms, er spricht den Wert dieser neu erworbenen Freiheit aus. Israel, hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Ist ja ein Psalm, der zuerst Israel gehört. Das dürfen wir ja nie vergessen. Wer Gott wirklich als Lebensmittelpunkt hat, wer diesem Drang, sich selbst herausstellen zu wollen und sich wichtig zu fühlen, nicht mehr nachgibt, der ist innerlich zur Ruhe gekommen und hat seine tiefste Zufriedenheit in Gott allein gefunden. Er setzt sein ganzes Vertrauen, seine ganze Hoffnung auf den Herrn, jetzt und für alle Zeiten. Charles Haddon Spurgeon, nochmal ein Zitat von ihm. Der hat über diesen Psalm mal gesagt, als er über ihn predigte: Es ist einer der kürzesten Psalmen, wenn man ihn liest, aber einer der längsten, wenn man ihn lernen will. Na, viel Spaß. Ich glaube, wir müssen das alle lernen, ja? Und es ist dann ein langer Weg, wahrscheinlich bis wir die Augen schließen. Ein Lernprozess. Weil auf unserer geistlichen Reise tendieren wir ständig, von der einen Seite des Weges zur anderen zu taumeln. Bei der einen Abbiegung fühlen wir uns stark, meinen, die Dinge selbst in die Hand nehmen zu können, wollen in allem die Kontrolle behalten, geben der Versuchung des Stolzes nach und meinen, wir müssen konkurrieren um unsere Position und um unseren Besitz. Und schon bei der nächsten Abbiegung, da fühlen wir uns überfordert und reagieren fordernd, als wären wir eben nicht abgestillt. Reagieren wie bärtige Säuglinge, sozusagen. Und ich denke, das Wort Gottes, das wir heute hier betrachtet haben, das will uns beschneiden, dass wir den schlichten Weg der christlichen Demut neu erkennen und schätzen lernen. Übrigens, und damit will ich schließen, nur mit Jesus im Joch und durch ihn, durch seinen Geist, können wir auf diesem Weg gehen und innere Ruhe finden in einer ruhelosen Welt. Denn wie ist unser Herr? Er ist demütig und von Herzen sanftmütig, aus eigener Kraft. Schaffen wir das nie. Möge Gott es schenken, dass der Heilige Geist die Botschaft dieses sehr kurzen Psalms auf unser Herzen anwendet und dass wir immer mehr lernen, unsere tiefste Zufriedenheit in Gott zu finden und zu haben. Und es ist mein Gebet am Ende dieser Predigt, dass wir auch in dieser kommenden Zeit, in dieser kommenden Woche der Versuchung des Stolzes abwehren und unseren Weg gehen, nicht in einer infantilen, fordernden Abhängigkeit, sondern im kindlichen, stillen Vertrauen auf unseren Gott, der fürsorglich ist, wie eine gute Mutter. Und wie ein guter Vater. Lass uns beten.